Wir haben hier vorne die Claudia, manche kennen sie vielleicht, manche kennen sie aber auch nicht. Deshalb finde ich das schön, wenn du dich einfach dann gleich nochmal vorstellst. Ich überlege gerade, die Claudia hat vielleicht vor 3 Jahren mal gepredigt bei uns, letztes Jahr. Ich weiß zumindest noch, es ging um einen Helm, sie hat nämlich einen Helm mitgebracht und es ging um Sicherheit. Also es lohnt sich quasi aufzupassen und das auch zu behalten. Ansonsten ist die Claudia, kleiner Werbeblock, auch immer bei Homeward dabei und eine der guten fleißigen Bienen. Also auch da gleich nochmal die Einladung, das ist in 2 Wochen, fühlt euch da auch eingeladen. Und ansonsten erzähl einfach mal, wer du bist.
Und mach weiter, genau. Also es ist für mich immer etwas ungewohnt, wenn Leute mich Claudia nennen, weil die meisten nennen mich Claud. Das ist ein Spitzname, den habe ich schon seit länger als die Hälfte meines Lebens. Das ist eine Weile. Genau, ich komme aus Chemnitz, gemeindetechnisch bin ich da bei den Jesus Freaks. Was noch? Mein Herz schlägt für Gott und für Menschen und deswegen bin ich heute hier, weil ich sowas wirklich gerne mache. Also nicht unbedingt vor vielen Leuten reden, also es stört mich jetzt nicht, aber weil ich gerne teile und weitergebe, was ich mit Gott erlebe. Die schönen Sachen wie die herausfordernden, das, was ich über Gott lerne, wo ich an Gott zweifle, das halt nicht nur für mich zu behalten, sondern das mit anderen zu teilen, zu ermutigen, zu inspirieren, zu hinterfragen, herauszufordern, irgend sowas. Und mein Wunsch, mein Herzensanliegen ist, dass jeder von euch heute irgendwas mitnimmt. Irgendein Gedanke, eine Idee, eine Frage, irgendwas, was ihn ermutigt oder herausfordert oder vielleicht sogar auch bestätigt, provoziert, irgend sowas. Genau, ich komme eigentlich aus Chemnitz. Vor 2 Stunden war ich noch in Wolkenstein. Da gibt es so schöne Felsen zum Klettern. Also ich gehe gerne klettern und ich mache noch so diverse andere Sportsachen, die relativ risikoreich sind. Also wo Grenzerfahrungen sind und die auch des Öfteren gefährlich sein können. Und letztes Jahr gab es da mehrere Situationen beim Klettern, beim Longboarden, beim Wandern, die für mich sehr eindrücklich waren, weil ich erlebt habe, dass mein Handeln gerade in solchen Extremsituationen von 3 Sachen abhängig ist oder beeinflussbar ist. Jetzt bin ich gespannt, ob es funktioniert. Das ist schon da. Habe ich jetzt hier schon einmal gedrückt? Ach, ich muss anmachen. Was? Der geht nicht. Jetzt? Ha! Jetzt geht's. Genau, von 3 Sachen abhängig ist. Zum einen von meinem Fokus, dafür stehen die Augen. Zum anderen von meinen Gedanken im Kopf und von meiner inneren Haltung. Zu realisieren, wie relevant der Fokus, wie entscheidend die Gedanken im Kopf und wie ausschlaggebend die innere Haltung in wirklich auch brenzlichen Situationen sein kann, das war sehr einprägsam. Und ich weiß nicht, vielleicht ist dir das gar nicht bewusst, aber auch außerhalb von irgendwelchen krassen Sportaktivitäten prägen diese 3 Sachen unser Leben. Ob es in der Ausbildung ist, in der Arbeit, in Beziehungen, wie wir mit Menschen umgehen, wie wir über unsere Zukunft nachdenken, wie wir unseren Glauben leben, überall spielen die 3 Sachen mit rein. Denn die entscheiden darüber, was wir in unserer jeweiligen Lebenslage, in dem Bereich, was wir denken und dann tun und in welche Richtung wir gehen. Und deswegen soll es in dieser Predigt heute um diese 3 Bereiche gehen, wie die funktionieren, wie die ein bisschen zusammenhängen und was das für unser Leben bedeutet und für unseren Glauben. Das erste, der Augenfokus. Vermutlich hat jeder von euch schon mal in irgendeiner Art und Weise sowas in der Hand gehabt. Eine Kamera oder ein Handy. Damit kann man Fotos machen. Der Mathe kann das super zum Beispiel. Und damit am Ende schöne Bilder rauskommen, ist aber nicht nur entscheidend, dass das Motiv schön ist, sondern da geht es auch um eine richtige Belichtung, es geht um die richtige Perspektive und den passenden Fokus. Erst wenn das alles stimmig ist, wird auch das Bild schön, denn wenn irgendwas davon nicht passt, dann ist es entweder zu dunkel, das ist verwackelt oder es ist unscharf. Und ich mag es, mit Fokus und Perspektive zu spielen, beim Fotos machen, weil es mich fasziniert, wie groß der Einfluss ist davon. Aber nicht nur beim Fotografieren oder Selfies machen mit dem Handy, da muss man auch immer gucken, wo man das hinhält, damit es gut aussieht, spielen Fokus und Perspektive eine Rolle. Auch in unserem Leben sind sie von Bedeutung, denn sie bestimmen, wie wir Situationen, Erlebnisse, Menschen wahrnehmen, wie wir das bewerten und wie wir dann danach handeln. Die Perspektive bezeichnet die Betrachtungsweise, so ganz allgemein, von einem ganz bestimmten Standpunkt aus. Sie bestimmt zum Beispiel, wie wir Dinge wahrnehmen. Je nachdem ist ein Glas halb voll oder halb leer. Je nachdem sind 100 Euro eine rische Menge Geld oder nur so ein paar lappische Peanuts. Je nachdem findet man immer Gründe, um dankbar zu sein, oder man hat immer Gründe, um irgendwo rumzumeckern. Je nachdem ist das Leben bedeutungsvoll und sinnstiftend oder für die Katz. Alles nutzlos, alles sinnlos. Die Perspektive wiederum beeinflusst unseren Fokus. Das, worauf wir uns konzentrieren. Das, was so das Zentrum ist. Wenn ich zum Beispiel durch eine Stadt laufe, oder Chemnitz ist ja auch eine Stadt, dann höre ich ganz oft Vögel zwitschern. Liegt jetzt daran, dass ich Natur mag, dass ich total gerne draußen bin, dass ich eigentlich irgendwann aus der Stadt auch wieder raus will. Aber für mich liegt Natur so in meiner Perspektive, in meinem Fokus. Und deswegen nehme ich das auch wahr, selbst wenn ich in einer großen Stadt bin. Andere Freunde, mit denen laufe ich da irgendwo lang, sagen, hä, ein Vogel, wo? Die merken es gar nicht. Perspektive und Fokus, die hängen zusammen. Und gemeinsam sorgen sie für die Schärfe und das gewisse Etwas, nicht nur bei einem Bild, sondern auch in unserem Leben. Sie bestimmen, was auf unserem Lebensfoto für andere sichtbar ist. Und nicht selten ist der Fokus auch ausschlaggebend dafür, was in einer bestimmten Situation passiert oder wie eine bestimmte Situation ausgeht. Ein Beispiel von mir letztes Jahr. Und zwar, ich war wieder mit einem Kumpel unterwegs zum Klettern. Wir fahren da so durch den Wald, eine super schöne Straße. Ich denke so, wow, die ist richtig cool fürs Longboarden. Natürlich hatte ich so ein Ding im Auto, also Auto angehalten. Brett rausgeholt, auf die Straße geknallt, immer einen Helm aufgesetzt, mich aufs Brett gestellt und gedacht, geil, das wird ein cooler Berg. Und ich bin so los, meine Vorfreude auf, mein Spannendes, cool, ich kann das so schön den Berg runterrollen, ja, das rollt ja wirklich. Eure Bühne ist schief. Hui, voll entspannt, cheesy, da den Berg runterrollen, schlug innerhalb von einer Minute in Panik um. Denn dieser kleine, schöne Berg war steiler, als ich dachte. Wesentlich steiler, als ich dachte. Und in binnen Sekunden hatte dieses Rollbrett unter mir eine Geschwindigkeit drauf, wo klar war, hier kann ich nicht mehr gefahrlos bremsen. Ich habe keine Möglichkeit, irgendwie von diesem Brett zu kommen, ohne mich wirklich massiv zu verletzen. Außer, ich schaffe es, auf diesem Ding stehen zu bleiben. Klingt relativ einfach. Wenn man mit, also zum Glück wusste ich das erst später, wenn man mit 50 km/h einen Berg runterrollt, ist das nicht so einfach. Vor allem, wenn man im Kopf hat, scheiße, jeden Moment kann Gegenverkehr kommen, jeden Moment könnte dir irgendein Tier über die Straße rennen und es reicht ein kleiner Stein auf dieser Straße, der das Boot zum Stoppen bringt und es dich überschlägt und sonst verhaut, also sonst wo landest. Und drüben waren Bäume. Keine Chance, also heil aus dieser Sache rauszukommen. Vor meinem inneren Auge lief schon der Film ab. Ich habe gedacht, der Kumpel, der kann einen Krankenwagen rufen, das war's. Außer ich würde es schaffen, auf diesem Brett stehen zu bleiben. Und aus Angst verlagert man dann automatisch so sein Gewicht nach hinten, was dazu führt, dass so ein Brett instabil wird, dass es anfängt zu wackeln und immer mehr und es schaukelt sich auf und meistens fliegt man dann irgendwo hin. Mir war klar, dass alles davon abhängt, der Ausgang dieser Sache, ob ich mich auf das richtige Stehen konzentrieren könnte. Und es war mega schwer, weil, wie gesagt, in meinem Kopf lief schon der Film ab. Ich habe einen Krankenwagen schon gesehen. Und dann habe ich versucht, nee, du musst dich darauf konzentrieren, wie du hier draufstehst. Und ich habe mit mir selber geredet. Das ging dann ungefähr so. Scheiße, gerade hinstellen, vor Gewicht nach vorne, Gewicht nach vorne. Gott, ich weiß, das war ganz großer Mist, ich mache es nie nochmal. Bitte. Du darfst jetzt kein Tier. Gewicht nach vorne. Hilfe, Gott, ja, nee, bitte. Kein Krankenwagen, kein Gegenverkehr, bitte kein Schein. Ungefähr so. Und das mehrere Minuten lang. Und am Ende gehörte dieser Berg wirklich auf. Er wurde flacher, es ging wieder hoch, das Brett wurde langsamer und ich konnte absteigen. Und wie hoch mein Adrenalinspiegel ist, den konnte man bestimmt nimmer messen. Ich habe auch ein paar Minuten gebraucht, um überhaupt wieder klarzukommen, weil mir war klar, dieses Ding hätte ganz anders ausgehen können. Entscheidend darüber, wie diese Situation ausging, war zum einen das Beten auf jeden Fall, aber auch dieses sich darauf zu konzentrieren, wie stehe ich auf diesem Brett. Nicht weiter darüber nachzudenken, was eventuell sehr wahrscheinlich passieren wird, sondern ich bin hier, was kann ich tun, damit es anders wird. Beim Sport erlebt man das ziemlich schnell und unmittelbar, wenn man es nicht schafft, sich auf die Sache, die man gerade tut, zu fokussieren. Wenn man irgendwie abgelenkt ist, wenn man mit den Gedanken irgendwo anders ist, dann bekommt man nicht das hin, was man sonst schafft. Dann bleibt man unter seinem eigentlichen Können, dann funktionieren Sachen nicht. Wir waren klettern in Scharfenstein und dann heute war mein Kopf voll mit allen möglichen Sachen, weil für das Festival viele Sachen anstehen. Und ich habe Sachen nicht hingekriegt, die sonst kein Ding sind. Und dann habe ich mich über mich selber geärgert und habe gesagt, boah, das ist doch kacke und warum geht denn das heute? Nee. Und dann habe ich gemerkt, dass ich in diesem Kreislauf schon wieder drin war, der Fokus auf, es ist nicht so, wie ich es gern will, ich ärgere mich. Um dann irgendwann zu sagen, okay, gut, es ist heute einfach so. Heute geht halt nicht das, was sonst geht. Und ich konzentriere mich jetzt nicht länger auf meinen Frust über mich selber. Im ganz normalen Alltagsleben, da geht es gemütlicher zu. Da merkt man vielleicht erst nach so ein paar Wochen, Monate, manchmal vielleicht auch erst nach Jahren, wenn das, was einem eigentlich wichtig ist, aus dem Fokus gerät. Was waren gleich nochmal so die Ziele, die man für sein Leben hatte, so mit Anfang 20? Was wollte man eigentlich? Und so Beziehungen und Freundschaften, die Ehe, wenn sowas im Alltagstrott langsam aus dem Fokus gerät, merkt man das erst sehr viel später. Und auch was den Glauben angeht, so unser Glaubensleben ist der Fokus von Bedeutung. Worauf konzentriere ich mich denn geistlich gesehen? Was ist denn der Mittelpunkt? Das hat nicht nur Auswirkungen auf meine Freundschaft mit Gott, sondern auch auf meinen Umgang mit den anderen Menschen und auf den Umgang mit mir selber. Eigentlich habe ich die Angewohnheit, früh, wir haben einen Wald gleich in der Nähe, da so 10 Minuten, 15 Minuten spazieren zu gehen. Noch nicht aufs Handy zu schauen, sondern spazieren gehen ist mein, ich werde doch erstmal richtig wach. Ich denke nach, ich rede mit Gott, ich kotze mich manchmal aus, ich frage, ich bete für Leute. Und ich neige dazu, wenn es stressig wird, genau diese Zeit zu streichen, weil ich denke, ah, der Tag ist zu voll, ich muss alles machen und dann, nee, ich muss länger schlafen und dann geht der Tag einfach so los und ich merke, nach ein paar Wochen, wie mein Stresslevel steigt und wie mir das fehlt. Aus dem Blick verloren, wie wichtig diese Zeit für mich ist und auch für die Beziehung mit Gott. Hast du einen Blick, wie wichtig diese persönlichen Zeiten sind zwischen dir und Gott, ihr zwei ganz alleine und wenn es nur 5 Minuten am Tag sind, zum Herz ausschütten? Siehst du in schwierigen Zeiten, die kommen, siehst du dann dein großes Problem und versuchst es zu bewältigen oder hast du auch deinen großen Gott im Blick? Und worum dreht sich dein Glaube eigentlich? Ist dein Fokus so oder ist er weit? Als Christ bin ich herausgefordert, mehr im Blick zu haben, als nur mich selber. Die Bibel erzählt in Markus 12 eine Geschichte, wo Jesus unterwegs ist und die Schriftgelehrten den fragen, ey Jesus, was ist eigentlich das wichtigste Gebot? Damals, da gab es mehrere hundert Gesetze und die gläubigen Menschen versuchten sich daran zu halten. Hunderte Gebote ist ein bisschen schwierig, also logisch, dass sie zu Jesus kommen und fragen, ey, was ist denn das Wichtigste, worauf sollen wir uns fokussieren? Worauf können wir uns eigentlich richten? Was ist der Schwerpunkt? Und darauf sagt Jesus Folgendes. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit deinem ganzen Verstand und mit all deiner Kraft. Und liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Das ist die Quintessenz der ganzen Bibel. Das sollen wir nicht aus dem Blick verlieren. Hast du es im Blick? Für euch zum Weiter-Nachdenken. Worauf liegt aktuell dein Lebens- und Glaubensfokus? Und was sind die Dinge und Themen, die deine Konzentration fordern? Die Fragen gibt es am Ende nochmal. Das zweite, die Kopfgedanken. Ich weiß nicht, wer von euch noch den Sommer 2001 kennt, von den Wise Guys. Es ist Sommer, egal ob man schwitzt oder friert. Sommer ist, was in deinem Kopf passiert. Wir haben es draußen schön warm, ist super, aber manchmal ist es ja nicht so. In dem Jahr war es nicht so und deswegen haben die dieses Lied geschrieben, wo es darum geht, egal wie es auch ist, was in deinem Kopf passiert, das wird real. Entscheidend ist, was im Kopf passiert. Ich denke mir, wie gut, dass niemand meine Gedanken lesen kann. Das wäre des Öfteren doch, glaube ich, doch so recht unangenehm. Was denkt ihr jetzt zum Beispiel gerade über mich? Das wäre mal spannend. Was denkst du, dass ich hier barfuß stehe? Meiner Mama ist es bestimmt peinlich. Was denkst du über die Person, die neben dir sitzt? Oder was denkst du eigentlich über dich selber? Und passt das mit dem zusammen, was Gott über dich sagt? Und wenn wir schon mal dabei sind, was denkst du denn eigentlich so ganz tief in deinem Herzen, was denkst du eigentlich wirklich über Gott? Und über Gemeinde, über diese Gemeinde, über Glauben. Welche Gedanken du hast, das weiß zwar niemand, aber es bleibt nicht nur bei unserem Denken. Unser Reden und unser Handeln, so wie wir agieren, spiegelt wieder, was in unseren Gedanken in uns ist. Und das ist für andere sichtbar. Früher oder später kommt das raus. Weil es geht nämlich noch weiter. Es bleibt nicht beim Denken. Deine Gedanken beeinflussen und steuern zum Beispiel deine Gefühle. Entscheidungen, die wir treffen, beginnen mit Gedanken. Und auch unser Fokus, das worauf wir uns konzentrieren, ist gelenkt von dem, was wir denken. Mit Gedanken fängt es an. Ach, eigentlich wollten wir nicht diese Homepage nochmal aufmachen, aber naja. Und eigentlich wollte ich das nicht wieder machen. Ich wusste, das ist kacke und ich wollte es nicht nochmal machen. Doch dann war so ein, ich wollte Gott vertrauen. Ich weiß ja, der ist gut und überhaupt und sowieso. Aber da war ein kleiner Gedanke. Sollte Gott gesagt haben, war ein Gedanke ganz am Anfang der Bibel und in Eva wuchs der Zweifel. Nur eine Nacht mit dieser Frau. Und David, der Vorzeigetyp, wurde zum Ehebrecher und letztlich sogar zum Mörder. Der Herr ist mit uns, haben Josua und Kaleb lautstark verkündet, während alle anderen vom Volk Israel die Hosen voll hatten vor Angst und gesagt haben, nö. Sollte das wirklich Jesus sein, dann hat sich Petrus gedacht und ist am Ende auf dem Wasser gelaufen. Meine einzige Chance ist, stehen zu bleiben. Und das brachte die Wendung bei meinem kleinen Longboard-Abenteuer. Anfangs sind es nur Gedanken. Was folgt, sind aber Taten. Denn je nachdem, welche Gedanken wir Raum in uns geben, in unserem Kopf geben, die werden sich ausbreiten. Mehr und mehr uns beeinflussen und es geht im Positiven wie im Negativen. Martin Luther hat dazu einen schönen Satz gesagt: Ihr könnt nicht verhindern, dass die Vögel der Sorge und des Kummers über eure Köpfe fliegen, aber ihr könnt dafür sorgen, dass sie sich keine Nester bauen. Und ich finde ihn sehr schön, diesen Vers, weil ich glaube, dass er recht hat. Ja, wir können nicht verhindern, dass in unserem Kopf komische Gedanken auftauchen, negative Gedanken, Gedanken, die wir vielleicht gar nicht haben wollen, die vielleicht aber auch berechtigt sind. Aber wir können sehr wohl bestimmen, welche Gedanken bleiben, welche wir nähern und welche sich in uns festsetzen dürfen. Vor wirklich 2 Jahren beendete ich meine damalige Beziehung. Und trotz des Wissens und der göttlichen Bestätigung von oben, dass es richtig gewesen war, hat es sich schrecklich angefühlt. Es ging mir beschissen. Und das nicht nur ein paar Tage oder ein paar Wochen, sondern ein paar Monate. Lebenskrise, richtig komplett. Boden unter den Füßen weg. Ich habe in Endlosschleife ein Lied angehört. Und zwar heißt das It is well. Es ist gut. Es handelt davon, dass Gott den Sorgenberg, der sich vor einem auftürmt, im Meer versenkt. Dass man Gott vertraut, der Wind und Wellen zum Schweigen bringt. Und das Lied geht darum, dass man durch alles hindurch, wie schwierig es auch ist, auf Gott schaut und es dann seiner Seele gut geht. Erlebt habe ich das ganze Gegenteil. Komplettes Gegenteil. Mir ging es beschissen. Meine Seele zu Schunden am Boden und der Berg vor mir, da habe ich noch nicht mal die Spitze gesehen. Keine Ahnung, wie man da hochkommen soll, selbst als Kletterer. Aber wisst ihr, ich habe das Lied nicht gesungen, weil es meiner Situation entsprochen hat, sondern weil ich mir gewünscht habe, dass das passiert, dass das Realität wird, dass Gott meine Zweifel vertreibt, dass Gott diese Sorgen wegnimmt, dass Gott den Wellen und den Wind, diesen Sturm in meinem Leben, der mir gerade den Untergrund wegzieht, dass Gott mich da irgendwie hält. Und dass ich irgendwann sagen kann, ja, mir geht es wieder gut. Ich sang dieses Lied, weil ich wollte, dass es wahr wird. Und mit jedem Hören, es war manchmal wirklich ein Zwingen, habe ich mich daran erinnert, nicht an diesem Punkt stehen zu bleiben, wo diese Fragen kommen, war es richtig? Was wäre gewesen, wenn? War natürlich klar, dass mir wieder so eine Scheiße passiert. Warum immer nur mir? Gott, wo bist denn du? Du hast mich wieder mal sitzen gelassen. Dass ich nicht an diesem Punkt stehen bleibe, sondern das Lied hat mich daran erinnert, mich auf Gottes Zusagen zu stellen. Auf das, was Gott in der Bibel sagt über mich, dass er mein Bestes im Sinn hat, wie in Jeremia 29,11 steht, dass Gott für mich ist, auch in den Momenten, wo ich es nicht erlebe, wo ich es nicht verstehe und wo es sich komplett anders anfühlt. Auch in diesen Momenten. Und die sind hart. Die willst du streichen. Und man weiß nie, wie lange sowas geht. Heute, 2 Jahre später, singe ich dieses Lied und ich denke so, ja, genau das ist passiert. Und es erinnert mich daran, wie entscheidend es ist, worauf ich meinen Fokus richte. Wie entscheidend es ist, welchen Gedanken ich in meinem Kopf Platz gebe. Sind es die, die mich runterziehen, die negativ sind, die alles in Frage stellen? Oder sind es die anderen? Zuerst sind es nur Gedanken im Kopf und dann werden es Worte und das, was wir sagen, hat Macht. Wir sind Gottes Ebenbilder, ihm ähnlich, steht es in der Bibel drin. Und Gott, der schuf die Welt nicht, indem er sich hinsetzte, ein bisschen Erde nahm und irgendeinen Menschen formte, sondern Gott schuf die Welt, indem er sprach. Gott sagt, er redet und etwas passiert. Und es war nicht nur im ersten Buch Mose so, sondern durch die ganze Bibel bis heute. Dinge passieren, weil Gott spricht. Seine Worte haben Macht, unsere Worte haben Macht, Gott in uns. Und das, was ich über mich und über andere sage, das hat Auswirkungen. Psychologie und Pädagogik haben das mittlerweile wissenschaftlich bewiesen, aber wisst ihr, in der Bibel steht es schon lange drin. Sprüche 18, 21. Worte haben Macht. Sie können über Leben und Tod entscheiden. Worte verändern, Worte beeinflussen, Worte prägen. Und Worte beginnen in unserem Kopf. Worte beginnen mit unseren Gedanken. Zum Weiterdenken für euren Kopf. Welche Gedanken über mich, über Gott, über andere nehmen Raum in mir ein? Was sind diese großen Gedanken und welche sollen zukünftig eigentlich keinen Platz mehr haben? Und welche willst du in den Fokus nehmen, damit die wachsen und sich ausbreiten? Passend zum Namen dieser Gemeinde, der dritte Punkt, die Herzhaltung. Das Herz entscheidet übers Leben. Versagt es den Dienst, ist es, salopp gesagt, mit uns hinüber. Aber das Herz ist weit mehr als nur ein lebenswichtiges Organ. Wir sagen, wir lieben mit dem Herzen, wir fühlen im Herzen. Und auch im hebräischen Denken, das ist das Denken zur Zeit der Bibel von den Menschen damals, ist das Herz nicht nur das zentrale Lebensorgan, sondern auch der Sitz von den intellektuellen und rationalen Sachen. Das Herz, der Ort der Empfindungen und Emotionen, des Denkens, Planens, Verstehens. Da werden Entscheidungen getroffen, da sind Wünsche, Hoffnungen, Wille zu Hause. Im Herzen hat Erinnerung und Weisheit den Platz. Also das Herz ist der Ausgangspunkt allen menschlichen Handelns. Es ist das Zentrum des gesamten Lebens. Deswegen steht es symbolisch für die Person an sich und bezeichnet das Wesen. Wenn ihr in der Bibel irgendwo das Wort Herz lest, dann meint es den Menschen, den kompletten Menschen. Und weil es Gott um uns Menschen geht, geht es ihm in allererster Linie um unser Herz. Dann macht das wichtigste Gebot Sinn, was Jesus gesagt hat. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen. Alles andere wird folgen. Und so macht es auch Sinn, wenn Gott an einer anderen Stelle in der Bibel sagt, dass er sein Gebot in unsere Herzen schreiben will und uns ein neues Herz geben will, was so viel bedeutet wie, er will unser Denken, er will unser Tun, er will unseren Willen verändern, auf ihn ausgerichtet. Vielleicht kennt ihr diese Redewendung, wes das Herz voll ist, des geht der Mund über. Ganz normal geäußert bedeutet das, womit das Herz voll ist, das wird sich verbal äußern. Und auch diese Redewendung kommt nicht irgendwie aus dem Altdeutschen, sondern steht auch in der Bibel drin. Ein guter Mensch bringt Gutes hervor aus dem guten Schatz seines Herzens und ein Böser bringt Böses hervor aus dem Bösen. Ach so, ich muss noch einmal drauf trinken. Da. Denn wes das Herz voll ist, das geht der Mund über. Oder nach einer anderen Übersetzung, denn wie der Mensch in seinem Herzen denkt, so redet er. Wovon wir voll sind, was wir in unserem Herzen denken und welche Grundeinstellung wir haben, das wird durch unsere Verhalten und durch die Art und Weise, wie wir leben, für andere sichtbar. Das bleibt nicht nur in uns drin. Wenn ich mich selbst nicht leiden kann, zum Beispiel, wird diese negative Einstellungen zu einem destruktiven Verhalten führen, mir selber gegenüber. Ich werde mich nicht angucken können, ich werde mich nicht hübsch fühlen, ich werde mir nichts zutrauen. Wenn andere mir Komplimente sagen, kann ich sie nicht annehmen. Ich werde nicht auf meine Gesundheit und auf mein Aussehen achten. Ich werde nicht zufrieden sein, weder mit mir noch mit den anderen. Keiner wird es mir je recht machen können. Oder wenn in mir Unvergebenheit ist und daraus Bitterkeit entsteht und die Enttäuschung und wenn ich das nicht loslasse, dann gibt es diese negativen Gedanken, die immer weitergehen, den anderen gegenüber. Kaputte zwischenmenschliche Beziehungen, Wut, Vorwürfe, Ablehnung, Schweigen, Hass, Tratsch, ganz viel, aber kein innerer Friede mit sich selber. Die Herzenshaltung ist der entscheidende Schlüssel. Sie bestimmt unsere Grundeinstellung, die wir einnehmen. Und das wiederum bestimmt unsere Gedanken und unsere Gedanken lenken unseren Fokus, worauf wir uns ausrichten. Und auch das ist eine uralte Weisheit aus der Bibel. In Sprüche 4,23. Mehr als alles hüte dein Herz, denn aus ihm strömt das Leben. Beziehungsweise, denn dein Herz beeinflusst dein ganzes Leben. Ich weiß nicht, wer von euch Paul Watzlawick kennt, das ist ein österreichischer Psychologe, der hat ein lustiges Buch geschrieben, und zwar das Buch Anleitung zum Unglücklichsein. Kann man bei YouTube anhören, ist nicht lang, ist wirklich interessant, wie er eine Anleitung geschrieben hat, wie man auf 100% unzufrieden wird mit seinem Leben. Also das Kontra zu allen, so wirst du glücklich. Sein Fazit ist, betrachte alle Dinge, die du tun musst oder nicht vermeiden kannst, als das größte Unglück und die größte Ungerechtigkeit. Wenn du das machst, wenn du alles durch diese Brille guckst, also anguckst, dann wirst du 100% unglücklich und zwar so richtig. Entscheidend ist die Betrachtungsweise, der innere Fokus, die Herzenseinstellung, wie betrachte ich etwas? Für euch zum Weiterdenken, welche Grundeinstellung hast du gegenüber dir selber, gegenüber den Menschen, mit denen du zu tun hast, den Menschen, die schwierig sind in deinem Leben, und gegenüber Gott? Und wovon ist dein Herz voll? Ihr habt jetzt ganz viel gehört davon, über Fokus, über Gedanken, über die innere Einstellung und was das mit Leben und Glauben zu tun hat. Und ich will es für euch gerne zum Abschluss nochmal auf den Punkt bringen. Die innere Haltung bestimmt unsere Gedanken und die beeinflussen unser Verhalten und lenken, worauf wir uns im Leben fokussieren. Aber das Ganze funktioniert auch andersrum. Der Fokus hat Einfluss auf unsere Gedanken und das wiederum beeinflusst unsere innere Haltung. Es ist ein Hin und Her und Her und Hin und alles hängt mal wieder irgendwie zusammen. Und als ob das nicht schon komplex genug wäre, ist das nicht nur so mit dem Alltagsleben, sondern auch mit dem Geistlichen. Komplexe Abläufe, komplexer Mensch, komplexe Welt, super, schön. Und was mache ich jetzt damit? Das ist zwar interessant, aber was mache ich jetzt? An welcher Stelle soll ich denn da jetzt anfangen, wenn ich überhaupt irgendetwas verändern will, wenn ich da überhaupt, insofern ich da überhaupt irgendwas drehen will? Ich glaube, es ist nicht wichtig, an welcher Stelle du von diesen Dingen anfängst. Ob es jetzt ist, worauf du dich fokussierst oder ob du anfängst, darauf zu achten, was du denkst oder wie du innere Haltung hast. Ich glaube, wichtig ist, dass du da anfängst, wo es dich getroffen hat. Wo du gedacht hast, puh, ja, kenne ich. Oder ein, das war für mich. Oder ein vielleicht ertappt. Das ist bei jedem individuell. Das bedeutet bei jedem an irgendeinem anderen Punkt. Davon gehe ich aus, weil ich davon ausgehe, dass Gott redet, auch zu euch. Und ich wünsche euch den Mut, dass ihr eure Herzenshaltung überprüft. Dass ihr euren Fokus neu ausrichtet, ganz bewusst. Und dass ihr neue Gedanken wagt zu denken. Und ich wünsche euch Ausdauer dabei, denn Gedankenmuster und so Fokus und Herzenseinstellung, die ändern sich nicht über Nacht. Das dauert eine Weile. Das ist ein Prozess. Genauso wie man lernen muss, schöne Fotos zu machen, muss man auch sowas lernen. Es geht nicht von heute auf morgen, aber das muss es auch nicht. Es geht darum, dass er anfängt. Ich will gerne noch beten. Gott, ich danke dir dafür, dass du ein lebendiger Gott bist und dass du redest. Und ich danke dir dafür, dass wir bei dir nicht perfekt sein müssen und dass wir schon fertig sein müssen, sondern dass wir mit dir zusammen unterwegs sind. Dass du uns so Punkte in unserem Leben zeigst, immer wieder neu, wo wir kleine Schritte gehen können. Wo du sagst, hey, komm, probier mal etwas Neues. Wage es mit mir zusammen. Ich will dir helfen und du wirst merken, es wird dir danach gut gehen. Es wird dir besser gehen damit. Ich bitte dich, dass du uns hilfst, unsere Skepsis und unsere Angst und unsere Zweifel manchmal beiseite zu schieben und den Fokus auf das zu richten, was du sagst über uns und über dich. Gott, ich danke dir dafür, dass du lebendig bist und dass du mit uns unterwegs bist. Amen.